Ein relativ runtergekommenes Haus im Ruhrpott. Eine Gesetzeslücke, die der Bundesjustizminister höchstpersönlich stopfen will. Ausgequetschte Zitronen und Schlagzeilen über eine angebliche Schrotthausmafia in Deutschland. Darum geht's in dieser Folge.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft? Mit Gregor Lischka und Markus Wolf.
Ich bin Gregor und wir sind heute zu zweit, Markus und ich. Aber Markus, nicht wundern, der ist noch unterwegs. Der hat nämlich noch einen Gerichtstermin. Lange Geschichte. Und bitte auch nicht wundern über diese Musik. Die hat nämlich was mit der Entstehung dieser besonderen Folge zu tun. Und ihr werdet gleich in ungefähr einer Minute verstehen, warum wir sie hier einblenden. Die Musik dieses speziellen Künstlers ist quasi unser Soundtrack heute. Wir bei What the Wirtschaft versuchen ja so alle zwei Wochen ein etwas kurioses oder fragwürdiges Wirtschaftsphänomen zu verstehen. Etwas, über das wir jetzt vielleicht gerade gestolpert sind oder was wir von euch geschickt bekommen. Und die Folge heute war so eine Story, über die Markus und ich in unserer Arbeit vor ein paar Tagen gestolpert sind. Und da kommt jetzt unsere Musik ins Spiel. Die stammt nämlich von unserem Bundesjustizminister höchstpersönlich. Marco Buschmann von der FDP, bekannt durch ein kantiges Gesicht, kantige Brille, aber eben auch bekannt unter seinem Soundcloud-Spitznamen MB Sounds, wo wir auch diese Musik gefunden haben. Und Marco Buschmann schreibt nicht nur Tracks wie diesen, sondern auch Gesetzesentwürfe. Und über so einen sind wir gestolpert. Das Schrottimmobilienmissbrauchsbekämpfungsgesetz. Ja, und wir sind hier etwas Geheimagentenmäßigen vielleicht auf der Spur. Ihr fragt euch vielleicht, was sind Schrottimmobilien überhaupt und worum geht es in einem Missbrauch damit? Und jetzt mal ganz der Reihe nach. Schrottimmobilien sind Häuser, die in miserablem Zustand sind, die verfallen und die sich niemand kümmert, die dementsprechend kaum noch etwas wert zu sein scheinen. Und manchmal werden solche Schrottimmobilien halt auch einfach zwangsversteigert. Und genau da kommt der Missbrauch ins Spiel, unser Loophole der Gesetzeslücke, dem wir hier auf der Spur sind. Und das wollen wir uns heute genauer angucken. In der Mitteilung zu diesem Gesetzesentwurf von Marco Buschmann, über den Markus und ich neulich gestolpert sind, steht nämlich: Skrupellose Geschäftsleute ersteigern Problemhäuser, quartieren unter teils erbärmlichen Bedingungen Menschen mit Migrationsbezug dort ein und quetschen damit die Immobilien aus wie eine Zitrone, ohne den geschuldeten Preis zu bezahlen. Und das war für uns so ein What the fuck Moment? Wie soll man denn bitte eine Immobilie ersteigern können, ohne den Preis dafür zu bezahlen und trotzdem Menschen darin wie Zitronen ausquetschen können? Und um das zu verstehen, nimmt uns mein geschätzter Kollege Markus jetzt mit an den Beginn dieses möglichen Loopholes, dem wir hier gerade auf der Spur sind. Auf eine Zwangsversteigerung von einer Wohnung in Berlin. Hier startet unsere Suche nach Antworten.
So, ich stehe jetzt in Neukölln vor dem Amtsgericht. Hier ist ein bisschen mehr los, wie man hört. Genau, es stehen schon ein paar Leute vor dem Eingang und vielleicht sehe ich die gleich bei der Zwangsversteigerung. Vielleicht hat ja irgendwer Interesse an der Eigentumswohnung. Ich kann leider drinnen nicht aufnehmen, ist verboten. Aber im besten Fall merke ich mir alles und erzähle dann später davon. Ciao.
So, und während Markus da jetzt reingeht und einmal durch die Security-Kontrolle im Amtsgericht muss, gebe ich euch erstmal ein paar Hard Facts mit an die Hand. Die Wohnung, die hier zur Zwangsversteigerung steht, ist keine Schrottimmobilie, sondern eine ganz normale Wohnung. Aber die Versteigerung dieser Wohnung läuft genauso ab wie bei einer Schrottimmobilie und deswegen hilft sie uns zu verstehen, wie das eigentlich prinzipiell funktioniert. Ich habe jetzt dieses Inserat von dieser Versteigerung hier offen an meinem Laptop und schaue da jetzt nochmal drauf. Diese spezielle Wohnung ist relativ klein, hat 48 Quadratmeter, also keine Ahnung, ein, zwei Zimmerwohnungen für ein Studio oder so. Und in Berlin ist das natürlich dann schnell mal richtig viel Geld wert. Diese kleine Wohnung hat einen sogenannten Verkehrswert, also einen aktuellen Marktwert von, könnt ihr jetzt mal raten, was in Berlin 48 Quadratmeter Wohnung kostet? Ja, genau, 262.000 Euro. Das sind jetzt schon mal die Hard Facts. Jetzt wollen wir aber mal verstehen, wie lief diese Zwangsversteigerung ab? Gibt es da wirklich eine Gesetzeslücke, ein Loophole? Und da kommt Markus ins Studio.
Hallöchen.
Hallo Markus.
So, jetzt
Also
erzähle ich dir alles, was du über Zwangsverstärkung wissen musst.
Genau, und da habe ich folgende Fragen. Wir haben ja jetzt von diesem geplanten Gesetz gehört und wir haben auch gehört, dass es bei Zwangsversteigerungen von Immobilien ein Loophole, eine Gesetzeslücke geben soll, angeblich. Und jetzt kannst du mir bitte mal untermalt von unserem MB Sounds Bundesjustizminister DJ erklären, was passiert denn überhaupt auf diesen Zwangsversteigerungen?
Okay, also ihr könnt euch diesen Gerichtssaal oder den Auktionssaal, wo es diese Zwangsversteigerung gibt, von der Grundausstattung her so ein bisschen wie den großen Speisesaal auf Hogwarts vorstellen. So, und am Anfang hat die Rechtspflegerin, die diese ganze Auktion leitet, erstmal alle begrüßt und hat dann nochmal erzählt, um welche Immobilie es hier geht. 48 Quadratmeter, Berlin-Neukölln, erstes Obergeschoss. Im Gerichtssaal saßen ungefähr so 20 Personen und was ganz interessant ist, diejenigen, die wirklich mitbieten wollten um diese Wohnung, die mussten schon vorher eine Sicherheitsleistung hinterlegen, also Geld. Sonst sagt nämlich das Gericht, euch traue ich gar nicht erst.
Und diese Sicherheitsleistung, die wird später auch nochmal wichtig, denn das Gesetz von Justizminister Marco MB Sounds Buschmann will Tricks mit genau dieser Sicherheitsleistung verbieten.
10% werden erstmal standardmäßig genommen, 10% vom Verkehrswert, also 10% von 262.000 im Fall von dieser Wohnung macht. Das dürft ihr jetzt einfach mal selber ausrechnen. Wir wissen es jetzt alle im besten Fall. Diese Summe mussten in der Regel alle vorher auf ein Konto der Justiz zahlen. Und das merken wir uns jetzt mal, während ich euch nochmal zurück mit auf die Auktion nehme. So, nach dieser ganzen Vorstellung durch die Rechtspflegerin geht die Auktion dann los. Bieter 1 ist ein Mann mittleren Alters von einer Immobilien GmbH. Der sitzt interessanterweise genau neben mir und ist leicht nervös. Und der startet schon mal mit bescheidenen 130.000 Euro. Dann denkt sich Bieter 2, nice try Bieter 1. Der Bieter 2 ist übrigens auch von der Immobilienfirma und geht auf 132.000 Euro. Dann geht es so weiter. Insgesamt sind 7 Bieterinnen und Bieter vor Ort und gemeinsam schaukeln die sich dann so hoch. Kurz vor Schluss sagt dann die Rechtspflegerin vorne, dann rufe ich jetzt das aktuelle Höchstgebot auf. Bieter Nummer 5 bietet 180.000 für die Wohnung. Zum ersten, zum zweiten, zum Bieterin 7 grätscht rein und bietet 195.000 Euro. Okay, dann gibt es ein Battle zwischen Bieter 5 und Bieterin 7. Das geht noch ein bisschen weiter, bis Bieterin 7 am Ende den Boss-Move rausholt und sagt 215.000 Euro. Verkauft also an die Dame 3 Reihen vor mir.
Dankeschön, Markus. Das war ja eine wunderschöne Nacherzählung. Besser hättest du es gar nicht live aufnehmen können im Gericht.
Ja, also, danke. Ich habe lange dafür geübt.
Hat man gehört, wirklich. Was wir jetzt aber verstehen müssen, bei einer Zwangsversteigerung wird man im Prinzip mit dem Tag dieser Auktion Eigentümer.
Genau, und in diesem Fall, und das ist ja auch die Idee bei dem Business mit den Schrottimmobilien, ist das eine Immobilie, in der ein Mensch wohnt. Also diese Immobilie ist aktuell vermietet.
Das heißt, ab diesem Tag ist man auch Vermieter und kann auch Miete einstreichen.
Und das heißt andersrum, für die Person, die da drin wohnt, die kriegt vielleicht gar nichts mit von diesem Eigentumswechsel, von dieser Zwangsversteigerung und zahlt dann ihr Geld auf das Konto dieser Höchstbieterin.
Man hat also alle Eigentumsrechte ab diesem Moment und, das ist die Pointe, obwohl man ja erstmal nur 10% Sicherheitsleistung hinterlegt hat. Plus noch so ein bisschen was obendrauf an Steuern und Gebühren kommt, aber das ist so die Hausnummer.
Genau, klingt alles mystisch und für mich sind aber diese 10% immer noch so ein bisschen der Punkt, den ich nicht ganz verstehe. Und da gehen wir ja noch weiter rein. Unsere Vermutung ist ja...
Und auch die von Bundesjustizminister Marco Buschmann.
Genau, also die Vermutung ist ja, dass es so ein Businessmodell gibt, bei dem man nur die 10% zahlt und dann alles aus einer Immobilie rauspresst. Und in diesem Fall der Eigentumswohnung, ihr solltet ja vorhin selber rechnen, ich gebe euch jetzt aber nochmal die Zahl selber, 26.200 Euro. Aber wie soll man denn eigentlich genug Miete einsammeln, um 26.200 Euro plus so ein bisschen Steuern und Gebühren, die man gezahlt hat, rauszuholen? Das funktioniert ja eigentlich für mich überhaupt nicht.
Man kann ja auch nicht auf Dauer einfach nur 10% zahlen. Irgendwann muss man doch die volle Summe für dieses Gebot bezahlen.
Das ist genau die Preisfrage und wir haben uns dafür nochmal fachkundigen Rat eingeholt von 2 Rechtspflegerinnen. Das sind ja die, die diese Auktion leiten und die müssen es ja wissen. Janine Lorenz und Jenny Schneider, die sind diesmal vom Amtsgericht Schöneberg und die haben Folgendes erzählt.
Also es ist so, mit Zuschlag werden sie Eigentümer. Und dann beraumt der Rechtspfleger einen sogenannten Verteilungstermin an. Das ist so ungefähr 2 bis 4 Monate. Wir machen das aber auch nach Absprache, je nachdem, wie schnell der Ersteher das finanzieren kann. Weil uns hilft es ja auch nichts, wenn er nicht bezahlt. Eigentümer ist er ja dann trotzdem schon. Er hat jedenfalls ein bisschen Zeit, das restliche Geld zu besorgen.
Also es gibt eine Spanne zwischen dem Auktionstag, an dem man Eigentümer wird, und dem Tag, dem sogenannten Verteilungstermin, wo man wirklich erst bezahlen muss.
Und wenn ich jetzt bei diesem Verteilungstermin, so heißt er ja, nicht die geforderte Summe zahlen würde, würde ich ja vermutlich das Eigentum wieder verlieren. Im besten Fall? Nein? Okay, hier wird der Kopf geschüttelt.
Genau das eben nicht. Also Sie bleiben Eigentümer. Der Gläubiger kann gegen Sie als neuen Schuldner die Wiederversteigerung beantragen. Und dann geht das ganze Verfahren von vorne los.
Und in der Zeit bleibe ich aber im Zweifel Vermieter einer Immobilie?
Ja.
So, an dieser Stelle mal vielen Dank an Janine Lorenz und Jenny Schneider vom Amtsgericht Schöneberg. Wir haben einiges gelernt. Ich nehme jetzt mal mit, unter Umständen kann ich also nicht die komplette Summe zahlen und trotzdem bleibe ich erstmal weiter Eigentümer.
Und an dem Punkt haben Markus und ich uns beide gedacht, wir sind hier irgendwie in einem Loophole auf der Spur. Und genau da, in dieses vermeintliche Loophole, tauchen wir jetzt mal ein. Okay, das war jetzt alles eine Eigentumswohnung in Berlin-Neukölln, wo die Zwangsversteigerung ja auch mehr oder weniger seriös ablief.
Wirkte so, genau.
Aber in dem Gesetzesentwurf, über den wir heute sprechen wollen, geht es ja explizit um Schrottimmobilien und um Missbrauch mit diesen Schrottimmobilien. Und der Missbrauch betrifft aber genau diesen Punkt mit dieser Sicherheitsleistung von 10%. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach einem Fall, wo so eine Art Scam oder Missbrauch mit so einer Schrottimmobilien-Zwangsversteigerung passiert ist. Es war nicht einfach, aber wir sind erstmal fündig geworden und zwar in
Blau und Weiß, wie lieb ich dich.
Das klingt doch nach Schalke, nach Gelsenkirchen.
Genau, da wohnt nicht nur Marco Buschmann oder kommt da nicht mehr her, sondern auch die Musik ist von da, von Gelsenkirchen. Ich weiß gar nicht, wer hat die Musik gemacht?
Bin ich auch nicht ganz sicher. Wir schreiben sie in die Shownotes.
Keine Angst. Also die erste Folge von zwei männlichen Podcast-Hosts wird nicht zu einer Fußballfolge oder einer Klischee-Fußballfolge. Wir schauen jetzt aber trotzdem mal genau dorthin nach
Gelsenkirchen.
Gelsenkirchen. Sorry, das kleine Zitat müssen wir noch reinbringen von Fußballtrainerlegende Louis van Gaal. Das musst du noch rein.
Gelsenkirchen. Da, wo der Fußballverein Schalke 04 herkommt, für die, die das nicht wissen, hat nämlich ein riesiges Problemimmobilienproblem. Heißt, da gibt es sehr viele Häuser, die verfallen, die leer stehen, wo sich niemand kümmert. Und für die Stadt ist das natürlich ärgerlich, weil das Stadtbild darunter leidet, die Gegenden runterkommen. Und deswegen hat die Stadt Gelsenkirchen sogar ein eigenes, ich nenne es jetzt mal Team gegründet, die Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen, extra dafür, um diesem Problem Herr zu werden, Schrottimmobilien zu kaufen und zu sanieren.
Genau, und in Gelsenkirchen wird deshalb auch unser Loophole bei Zwangsversteigerungen und Schrottimmobilien klarer. Mario Hofmann von dieser eben erwähnten Taskforce Problemimmobilien der Stadt, der hat uns dazu nämlich Folgendes gesagt.
Da fällt mir gleich ein Haus ein, was hier sehr hochgekocht ist, auch in der Stimmung in der Stadt, weil das eigentlich so zeigte, ja, dass wir auch hilflos sind in manchen Punkten als Stadt. Und zwar ist das die sogenannte Engelsburg. Das ist ein sehr auffälliges Haus. Es ist nämlich auf der Schalker Meile, auf dem Weg zur Arena auf Schalke und gelb angestrichen.
Also ein großes gelbes Haus auf dem Weg zum Schalker Stadion. Ich habe mir mal Fotos angeguckt. Das ist eigentlich ganz schick von außen, so eine Gründerzeitfassade. Ist aber wohl ziemlich runtergerockt, wenn man davor und drin steht. Es ist so ein Gebäude, es geht um zwei Straßenecken und insgesamt ist dieses Gebäude ca. 1000 Quadratmeter groß. Heißt, es gibt da sehr viel Wohnraum, um potenzielle Mieteinnahmen in dieser Engelsburg zu kassieren. Und weil die in einem schlechten Zustand ist, kriegt man sie ja vielleicht auch ganz günstig auf einer Zwangsversteigerung. Klingt nach einer spannenden Geschichte und die ist tatsächlich wie folgt abgelaufen. Dann jetzt nochmal MB Sounds.
Anfang Februar 2023, da wird im Gelsenkirchener Justizzentrum die Engelsburg zwangsversteigert. Die Stadt Gelsenkirchen wittert ihre Chance, die wollen selber bieten. Die Engelsburg wollen sie ersteigern und dann endlich sanieren. Dann taucht aber ein Vertreter von einem erst ganz frisch gegründeten Unternehmen auf und der bietet bei der Zwangsversteigerung gegen die Stadt mit. Und wir haben euch ja eben schon von diesem sehr dynamischen Bieterduell in Berlin-Neukölln erzählt.
Es war in dem Fall ganz ähnlich. Die Lokalpresse, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, schreibt von einem spektakulären Bieterduell zwischen diesem Unternehmen und der Stadt. Und für Mario Hofmann, den Menschen aus der Taskforce Problemimmobilien der Stadt Gelsenkirchen, war da irgendwas dubios an diesem Bieterduell.
Also die Preise, die dort geboten wurden von einem privaten, neu gegründeten Unternehmen, waren deutlich über dem, was der Verkehrswert hergab. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir sagen, wie auch jeder normale wirtschaftlich denkende Bürger sagen würde, da bin ich jetzt raus.
Red Flag. Total super fishy.
Genau, aber da sind wir an unserem möglichen Loophole endlich angekommen.
Wenn jetzt einer da ist, dem es egal ist, was er bietet, weil er eh nicht vorhat zu zahlen, dann fliegen wir natürlich raus. Und das ist das Problem. Dann müssen wir irgendwann sagen, wir ziehen die Reißleine, gehen nicht weiter mit. Und dann hat irgendjemand das Haus in seinem Besitz, der gar nicht vorhat zu bezahlen.
Und dieses Unternehmen hat letztendlich auch nicht den vollen Preis bezahlt, sondern erstmal nicht mehr als die 40.000 Euro Sicherheitsleistung und die ausstehenden Schulden bei der Stadt, die für das gelbe Haus fällig wurden.
Und dann habe ich natürlich die Zeit als Eigentümer so lange, bis das Haus wieder neu versteigert wird und kann in dieser Zeit Mieten kassieren.
Krasse Nummer. Und weil er hier sagt, bis das Haus neu versteigert wird, das geht natürlich alles eigentlich nur so lange gut, bis man irgendwann mal das Geld auch zahlen muss. Und wenn man das nicht zahlt, dann wird einem das Haus wieder weggenommen und neu versteigert. Theoretisch.
Genau. Und das ist jetzt die Stelle, wo es vielleicht ein bisschen nasty wird. Je mehr Leute man da jetzt unterkriegt, desto mehr rechnet sich das natürlich. Wir haben keine genauen Einblicke in das, was konkret in der Engelsburg passiert und wer da was, wie, an wen bezahlt. Aber trotzdem stellt sich ja jetzt die Frage, wie sich das rechnen soll. Und in einer kurzen Zeit, wo einem die Immobilie gehört und man nur eine Sicherheitsleistung hinterlegt hat, genug Miete rauszuquetschen, damit sich das auch alles lohnt. Und Mario Hofmann beschreibt die Umstände, die man in Gelsenkirchen bei Schrottimmobilien so beobachtet hat, so.
Da werden dann zum Beispiel EU-Ostbürger, die auf dem Wohnungsmarkt einen erschwerten Zugang haben, häufig auch nur kurz hier bleiben, weil sie irgendwie für wenige Monate einen Arbeitsvertrag haben, werden dann da untergebracht.
Zum Teil, meint er, wird da die Miete dann auch nicht nach Räumen oder so, sondern nach Matratzen bezahlt.
Das sind teilweise richtig schlechte Wohnverhältnisse. Ich war jetzt neulich noch in einem Haus drin, da wohnte eine Riesenfamilie. Da floss dann das Fäkalwasser einfach in die Wände rein, das ganze Haus stinkt. Kakerlaken, Ratten, also das sind wirklich Armutsverhältnisse, wie man sie sich gar nicht vorstellen kann, dass das eigentlich in Deutschland so der Fall ist. Aber es gibt einfach Leute, die auf dem Markt regulär sehr schlecht Wohnungen finden und die sind dann darauf angewiesen, das zu nehmen, was man ihnen bietet.
Wir scheinen da jetzt irgendwas auf der Spur zu sein. Also es scheint irgendwie ein krasses Loophole zu sein, weil die Masche scheint ja so zu laufen, man ersteigert eine Immobilie, man hinterlegt nur eine Sicherheitsleistung, die ist auch ziemlich gering vergleichsweise.
Man lässt die Immobilie verkommen.
Genau, weil die Immobilie hat eigentlich keinen hohen Wert mehr. Dann quartiert man sehr schnell sehr viele Menschen ein, weil ab dem Moment der Auktion gehört einem das Ding ja schon. Und irgendwie scheint die Stadt auch noch hilflos nur zusehen zu können.
Ich verstehe es nicht ganz, das ist natürlich die perfekte Märchengeschichte, so klingt es ein bisschen. Aber trotzdem gibt es ja eigentlich eine zeitliche Beschränkung. Es gibt 2 bis 4 Monate, in denen du das machen musst. Das kannst du natürlich machen. Vielleicht kriegt man in 2 bis 4 Monaten auch 40.000 Euro zusammen.
Wenn man es sehr übertreibt.
Aber eigentlich hat irgendwann ja der Gläubiger, das ist der, in dessen Namen sozusagen diese Wohnung versteigert wird oder diese Immobilie, das Recht zu sagen, ich hätte jetzt gerne mein ganzes Geld gesehen. Und ab dem Punkt ist es eigentlich vorbei.
Ja.
Und in Gelsenkirchen ist das aber nicht der Fall.
Genau. Bei der Engelsburg scheint es nämlich so gewesen zu sein, dass sich da einfach niemand meldet und sein Geld sehen will. Also da scheint der Gläubiger einfach das laufen zu lassen. Und deswegen funktioniert das da überhaupt nur so. Und da haben wir uns an dieser Stelle gefragt, ist das wirklich ein grundsätzliches Problem oder betrifft das nur so ein paar Sonderfälle, die auch noch nur in
Gelsenkirchen
zu sehen sind?
Also, ist das ein deutschlandweites Problem? In Deutschland gibt es keine regelmäßige Statistik zu solchen Zwangsversteigerungsmaschen. In Gelsenkirchen kam dieser Verdachtsfall, also dass der volle Auktionspreis nicht gezahlt wurde, in den letzten 2 Jahren 8-mal vor. Und auch die beiden Rechtspflegerinnen in Berlin-Schöneberg, wir erinnern uns, die waren erstmal ziemlich verwundert. Die haben nämlich auch diesen Gesetzesentwurf gesehen und dann haben sie mir Folgendes gesagt.
Wir wissen auch nicht, woher dieser Wunsch kam, das Gesetz zu ändern oder zu ergänzen und können es aber aus unserer gerichtlichen Praxis auch nicht nachvollziehen.
Und wir haben auch beim Justizministerium mal angefragt und gefragt, hey, über wie viele Fälle reden wir denn hier? Und die gehen auch nur in Anführungszeichen von 50 Fällen im Jahr aus. Also es gibt ja aber insgesamt im Jahr Zehntausende Zwangsversteigerungen überall in Deutschland. Also mit diesen 50 Verdachtsfällen befinden wir uns im Promillebereich. Und da stellt sich schon die Frage, ob das dann überhaupt verhältnismäßig ist, ein extra Gesetz einzuführen, wenn es kaum Fälle gibt, auf die das überhaupt zutrifft und die dann auch noch alle so ein bisschen speziell sind wie bei der Engelsburg. Was ist da los, Markus?
Ist die Frage, ja, warum braucht man da ein Gesetz? Und vielleicht jetzt mal ein ganz wilder Take dazu. Hat unser Bundesjustizminister Marco Buschmann, a.k.a. MB Sounds, von dem man hier wieder mal einen schönen Track hören, eventuell ein Gesetz für seine Gelsenkirchener Heimat gebaut. Schließlich steht er sogar in der Pressemitteilung zum Gesetz: Ich setze mich sehr für dieses Gesetz ein, weil ich aus meiner Heimat Gelsenkirchen weiß, wie sehr Kommunen unter der Schrotthausmafia leiden.
So, das könnte man natürlich denken, weil anscheinend gibt es ja nicht allzu viele Fälle. Und die beiden Rechtspflegerinnen vom Amtsgericht Berlin-Schöneberg haben eigentlich ja auch gesagt, dass man da schon Instrumente jetzt schon an der Hand hat, um gegen solche Scams vorzugehen.
Also wenn man da schon, sag ich mal, so Ahnungen hat von gläubiger Seite, ob das wohl was wird mit diesem Ersteher, dann gibt es das Instrument der gerichtlichen Verwaltung. Das kann der Gläubiger, der Geld bekommen würde aus dem Erlös, im Termin beantragen, einen gerichtlichen Verwalter zu bestellen. Der führt sozusagen auf ihre Kosten als Ersteher die Verwaltung des Objekts und zieht die Mieten, und so dass sie eben dann keinen Zugriff haben. Und darauf zielt auch dieses neue Gesetz.
Okay, das ist jetzt trotzdem erstmal noch ein bisschen verwirrend. Es gibt anscheinend gerade, wenn man Gläubiger ist, schon die Möglichkeit. Also wenn in deinem Namen die Immobilie verkauft wird und du sollst da Geld kriegen aus irgendeinem Verfahren.
Bezahlt jemand nicht.
Genau, und dann kannst du sagen, ich hätte gern, dass es so zwangsverwaltet wird über so eine Art Treuhänderkonto. Aber das Gesetz ändert ja trotzdem was daran, ne?
Genau, das Gesetz regelt jetzt den Fall, dass eine Kommune, die vielleicht gar nicht irgendwie da überhaupt involviert ist, die sich aber trotzdem an dieser Masche stört, sagen kann, hey, wir von außen sagen jetzt, diese Immobilie wird unter eine Zwangsverwaltung gestellt. Die Mieten gehen nicht mehr an den neuen Eigentümer, sondern an ein Treuhandkonto, mit dem man dann vielleicht auch diese Immobilie sanieren kann. Das heißt, es gibt der Kommune so ein Interventionsrecht, um da in besonders krassen Fällen von außen einschreiten zu können. Das ist so ein bisschen auch das, was mir die Vertreter von den Städte- und Gemeindebünden, sei es in Hessen oder auch von ganz Deutschland, gesagt haben, dass das sozusagen das Ziel dieses Gesetzes ist, die Kommunen so ein bisschen handlungsfähig zu machen. Und deswegen sagen die zumindest, dass es für ein paar Einzelfälle, über die wir hier reden, durchaus Sinn macht, dass dieses Loophole zumindest in Teilen geschlossen wird. Okay, Markus, Fazit-Time. Wir hatten ja hier das Gefühl, wir wären einem richtig krassen Loophole, einem Schlupfloch in der deutschen Gesetzgebung auf der Spur.
Was ganz Großem. Ja. Genau, ein Riesenscam, Missbrauchsmöglichkeit, um bei Zwangsversteigerung nur einen Teil einzuzahlen, temporär Vermieter zu werden, so Kurzzeitvermieter sozusagen, und dann die Mieten alle rauszupressen.
Genau, Vermieternomade zu werden.
Also gibt's natürlich, man muss nur 10% anzahlen, aber ist gar nicht so ein Riesenphänomen, dass das wirklich so ein Businessmodell ist, weil man muss ja trotzdem Geld einzahlen und so.
Und irgendwann muss man auch den vollen Preis zahlen.
Eigentlich schon. Trotzdem haben uns ein paar Kommunen gesagt, dieser neue Gesetzentwurf bringt was. Weil erst dachten wir ja auch noch, Marco Buschmann hat hier so ein Gesetz für seine Heimat Gelsenkirchen geschrieben.
Gleichzeitig verhindert man mit diesem Gesetz jetzt natürlich nicht das allgemeine Problem Schrottimmobilien. Da geht es ja wirklich nur um diese Zwangsversteigerungsmasche. Aber dass Leute Häuser verfallen lassen oder Menschen unter unwürdigen Bedingungen in den eigenen Häusern leben lassen, das ist ja nochmal ein ganz anderes, viel allgemeineres Problem.
Genau, man löst eigentlich nur dieses Problem mit Schrottimmobilien, die auf Zwangsversteigerungen gekauft werden können, ne?
Genau, und das Bundesjustizministerium versucht an genau diesem Problem rumzudoktern. Ob das jetzt wirklich was bringt?
We don't know. Who knows?
Gibt auch schon Gegenwind zu diesem Vorschlag. Bei mir hat sich auch ein Anwalt selber gemeldet, muss man dazu sagen. Sich beschwert über dieses ganze Gesetz, wie viel Klein-Klein das jetzt wieder regeln würde und was für bürokratische Exzesse das wieder annimmt. Aber wenn unser Bundesjustizminister Marco Buschmann nur halb so gut in Diplomatie ist wie im Tracks schreiben, dann wird er auch das mit den Anwälten noch klären können. Die Musik gibt Energy.
Das war unsere erste Loophole-Folge in hoffentlich einer ganzen Reihe von Folgen über interessante Schlupflöcher.
Also, ich würde ihn buchen als DJ.
Bring mich nach vorne.
Ich habe ja noch ein bisschen Angst, dass wir hier verklagt werden. Das wäre ja so ein bisschen der Endboss, von dem du verklagt werden kannst.
Dann haben wir eine Follow-up-Folge. Wenn ihr übrigens ein interessantes Schlupfloch kennt, dann schreibt uns gern an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de.
Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns direkt mal abonniert und auch eine Bewertung da lasst. Das hilft letztendlich auch anderen, unseren schönen Podcast zu finden.
Genau. Und ganz zum Schluss noch ein Hörtipp von uns. Wenn ihr euch für Politik und Gesellschaft interessiert, deep, aber trotzdem lustig, dann empfehlen wir euch Politikum, den Meinungspodcast. Der kommt immer Montag bis Freitag um 18 Uhr mit dem lustigen Blick auf das politische Geschehen. Gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
So, wir beide hören noch ein bisschen Musik.
Ja, wir tanzen noch.
Freuen uns aber auch aufs nächste Mal und sagen tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft? Jeden zweiten Donnerstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Nova.